auf die Predigt von Adalbert Kanzinger.
Vielen Dank für die Begrüßung. Wir kennen uns ja mittlerweile etwas. Wir haben schon einen Umzug mit dem Herrn Sechsauer gemacht. Er hat es mal kurzfristig organisiert, wirklich kurzfristig. Und da bin ich ihm heute noch dankbar, dass das alles so gut geklappt hat mit der Firma Freude. Ja, dieses Lied, wo wir eben gesungen haben, das spricht mich immer wieder an. Und ich staune über Jesus, wie er ist. Dass er uns kennt. Jede einzelne Seite in meinem Leben, jede einzelne Faser meines Herzens. Und dass er dennoch sagt, hey, ich liebe dich. Das ist ein Wunder. Aber Jesus ist ja immer für eine Überraschung gut. Und ich glaube, auch heute Morgen ist er für eine Überraschung gut. Und er wird zu uns reden, jeden ins Leben hineinreden, ins Herz hineinreden, da wo wir stehen. Und ich möchte nochmal mit uns beten. Lieber Jesus, danke für dieses Lied, was wir eben gesungen haben. Danke, dass du uns kennst und dass du uns trotzdem liebst. Und du weißt, wo wir stehen. Du weißt, was uns bewegt. Und danke, dass du dich jetzt neben uns setzt, dass du den Arm um uns legst und sagst, ich liebe dich, so wie du bist. Und dass du derjenige bist, Herr Jesus, der uns auch heute Morgen dienen wird. Dass du dich aufgemacht hast, um uns jetzt zu begegnen, auch mit einem guten Heiligen Geist. Hab vielen Dank. Amen. Ja, lieben hier in Kandern, die heutige Predigt beginne ich mit einer Frage. Mit einer vielleicht eher hypothetischen Frage. Eine Frage, die Sie Ihnen vielleicht schon selbst gestellt haben oder noch nie gestellt wurde. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es ist eine Frage, der wir uns einfach mal stellen wollen. Die Frage, die ich Ihnen heute Morgen zumute, lautet, was würden Sie jetzt tun, wenn Sie wüssten, dass Sie nur noch einen Tag zu leben haben? Was würden Sie tun? Hat jemand eine Idee? Vielleicht werden Sie noch ein... Ja? Reicht ein Tag dafür?
Meine Beerdigung organisieren.
Ja? Wäre auch eine Idee. Sie leben heute schon, wie wenn es der Letzte wäre. Allzeit bereit sein, habe ich da gehört. Ja.
Mein Leben würde Jesus hingeben und würde bitten, um dass er schnell, nicht schnell weit macht, dass ich was für sein.
Ja. Ja, vielleicht würden Sie auch einen Brief schreiben oder noch ein Testament machen, Abschied nehmen. Vielleicht denkt auch jetzt der eine oder der andere, oh Mann, muss das denn heute Morgen sein? So eine steile Frage. Die Frage macht mir eher Angst. Die setzt mich unter Druck, zumal ich vielleicht gesundheitlich so angeschlagen bin und gar nicht weiß, wie lange ich eigentlich noch leben werde. Ich bin doch nicht in den Gottesdienst gekommen, um mich heute Morgen mit sowas zu beschäftigen. Ich brauche eher Trost, Ermutigung, keine so schwierigen Fragen. Aber vielleicht denken Sie auch, ja, dieser Frage möchte ich einfach mal nachdenken. Da möchte ich mal Raum geben in meinem Leben. Bisher habe ich diese Frage eher so ausgeklammert. Ich weiß es nicht. Egal, wie Sie darüber denken oder empfinden, ich glaube, dass Jesus uns heute Morgen durch seinen Heiligen Geist etwas sagen möchte, mit uns reden möchte. Vielleicht ganz anders, als wir es erwartet haben. Und ich lade Sie einfach ein, sich auf ihn einzulassen. Szenenwechsel. Das Essen hat wieder mal super gut geschmeckt. Alle sind satt geworden. Sie heben sich die Bäume und die Bäuche, nehmen sich noch einen Schluck Wein und träumen von einer großen Zukunft. von einer Zukunft, wo sie mächtig sein werden, wo sie regieren werden, an der Regierung teilhaben werden. Und während sie so zu Tische sitzen oder zu Tische liegen, fragen sie sich, wer wohl der Beste unter ihnen sein wird. Wer schneidet von uns am besten ab? Wer kommt am größten heraus? Und während sie sich so darüber austauschen, steht einer unter ihnen auf. Und statt er sich die Serviette umbindet, bindet er sich die Schürze um und füllt Wasser in eine Schüssel. Und dieser eine ist Jesus. Ich lese uns aus Johannes 13, die Verse 4 und 5. Da stand Jesus vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm seinen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Jetzt wissen Sie, was Jesus tat, als er noch circa 20 Stunden zu leben hatte. Und deswegen die Frage auch zu Beginn der Predigt: Was würden Sie tun, wenn Sie vielleicht noch einen Tag zu leben hätten? Ich möchte Sie heute Morgen mit einladen, mit mir darüber nachzudenken, was haben diese Verse aus Johannes 13 mit meinem Leben zu tun? Wo spricht da Jesus vielleicht heute Morgen in mein Leben hinein? Was will er mir deutlich machen? Ich habe dazu drei Hauptgedanken. Ein erster Hauptgedanke: Jesus wusste, was sein Auftrag war. Jesus wusste genau, jetzt geht's mit ihm zu Ende. Nur noch wenige Stunden zu leben. Er ist das letzte Mal mit seinen Jüngern zusammen, mit allen seinen Jüngern. Das geht aus Vers 1 aus Johannes 13 hervor. Und wenn man das weiß, dass man nur noch eine Stunde, einen Tag zu leben hat, wenn man sich da versucht, mal hinein zu versetzen, dann merkt man doch, wie die Zeit drängt, wie alles eng wird. Da will man doch noch möglichst viel aus dieser kurzen Zeit herausholen. Und Jesus wäscht Füße. Sorry, hast du nichts Besseres zu tun? Aber ich sage ja, Jesus ist immer für eine Überraschung gut. Er wäscht Füße. Er tut diesen niedrigsten Dienst, den es damals gab. Füße waschen. Das taten die niedrigsten Sklaven der Sklaven. Wenn jemand mehrere Sklaven hatte, dann gab es so eine Sklavenhierarchie. Und der, der ganz unten war, der, der vielleicht frisch angefangen hat, der noch nicht irgendwie in dieser Hierarchie aufgestiegen ist, der musste den Gästen die Füße waschen. Also diesen niedrigsten Dienst, den es überhaupt gab. Jesus band sich nicht die Serviette um, sondern die Schürze und wäscht Füße. Er tut diesen niedrigsten Dienst aller Dienste kurz vor seinem Tod. In aller Ruhe, wie wenn nichts dabei wäre, wäscht er Füße. Können Sie sich das vorstellen? Versuchen Sie sich das einfach mal bildlich vorzustellen. Ja, Mensch, Jesus, das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Jetzt wäre doch sicherlich etwas anderes an der Reihe, als Füße zu waschen. Es gäbe doch Wichtigeres zu tun, als das, zum Beispiel Abschied nehmen oder den Jüngern noch ein paar wichtige Dinge auf den Weg geben, worauf es wirklich ankommt, sie nochmal einspuren, Theorie vermitteln. Aber Jesus zeigt es in der Praxis, was es heißt, sein Jünger zu sein. Von den Jüngern kam ja keiner auf die Idee, die Füße zu waschen. Obwohl das eigentlich dran gewesen wäre. Aber von denen kam keiner auf diese Idee. Und scheinbar war für Jesus dieser Dienst, Füße zu waschen, etwas außerordentlich Wichtiges. Für ihn war es nichts Nebensächliches, so irgendwie noch die Zeit zu füllen, bis dann die Gefangennahme kommt und so weiter. Wenn es für Jesus nicht wichtig gewesen wäre, dann hätte er es nicht gemacht. Oder glauben Sie, dass Jesus in diesem Moment, als er die Füße wäscht, nicht den Willen des Vaters tat? Glauben Sie, dass sich Jesus in diesem Moment nicht im Auftrag Gottes befand. Jesus wusste auch in diesem Moment, was sein Auftrag war. Er wusste, das ist jetzt dran. Jesus wusste genau, wozu er da war. 10-mal kommt in den Formulierungen, in den Evangelien das Selbstzeugnis Jesu vor, zum Beispiel, wo er immer wieder sagt, ich bin gekommen, um zu dienen. Oder des Menschensohn ist gekommen, um zu. Jesus wusste genau, das ist mein Auftrag in dieser Welt. Und das hat in mir so die Frage wach werden lassen, weiß ich, wozu ich da bin? Weiß ich, was Gottes Grundauftrag für mein Leben ist? Denn an dieser Frage entscheidet sich sehr viel. Was ist Gottes Grundauftrag für mein Leben? Denn wenn ich weiß, was der Grundauftrag in meinem Leben ist, dann scheidet vieles andere schon mal weg oder aus. Wissen Sie, was für Sie jetzt dran ist? Was Ihre Aufgabe ist, der Grundauftrag? Eines muss dabei klar sein, ich kann nie alles tun. Ich kann nie für alles zuständig sein. Ich werde auch nie an den Punkt kommen, wo ich sagen kann, ich habe alles getan. Es ist so, und das ist irgendwo auch entlastend, zunächst mal dieses Wissen, ich laufe immer hinterher. Ich möchte Sie heute Morgen bitten, befreien Sie sich von dieser Vorstellung, dass Sie irgendwann mal an den Punkt kommen und sagen, ich habe alles geschafft. Ich habe alles erledigt, es ist alles getan. An diesen Punkt werden wir nie kommen, wir laufen immer hinterher. Aber ich muss eines in meinem Leben lernen, ich muss lernen, auf Gutes zu verzichten, zugunsten von Besserem. Ich muss es lernen, auf Gutes zu verzichten, zugunsten von Besserem. Ein Jünger Jesu muss nicht nur lernen zu unterscheiden, was Sünde und Nichtsünde ist, sondern auch zu unterscheiden zwischen Wichtigem und Dringlichem. Jesus lädt uns immer wieder ein, Gutes fahren zu lassen, damit ich frei bin, Besseres zu tun. Mit anderen Worten gesagt, ein Jünger Jesu muss lernen, von sich und von der Gesellschaft, von dem, was gerade in ist, frei zu werden, sich nicht diktieren zu lassen von all den Angeboten, die da sind, sich eben nicht davon diktieren zu lassen, auch von allen Anfragen nicht, die so ins Leben hineinkommen, sich diktieren zu lassen, sondern damit er frei ist, für Gottes Aufgaben verfügbar ist und auch bleibt. Das ist die große Herausforderung, auch in der Nachfolge Jesu. Wir alle leiden ja an dem Problem, keine Zeit zu haben, weil wir alle vielbeschäftigte Menschen sind, die oft nicht wissen, wo anfangen. Ich weiß nicht, wie Sie das erleben, aber viele sagen ja, ich leide unter diesem permanenten Zeitdruck. Zeit ist kostbar, in der Tat. Wir stehen permanent unter dem Zeitdruck, beziehungsweise setzen uns selbst unter Zeitdruck, weil wir Dinge im Leben tun, die mit meinem Grundauftrag als Jünger Jesu gar nichts zu tun haben. Gott ist doch der Letzte, der uns hetzen will. Der so hinter uns steht mit der Peitsche und auf geht's, du musst jetzt und so weiter. Gott ist der Letzte, der uns hetzen will. Er will nur eines, dass wir das tun, was er will. Gott will mit Sicherheit nicht, dass wir so durchs Leben hetzen, dass wir immer auf der Autobahn sind, auf der Linksspur und mit Vollgas durchs Leben preschen. Er will auch nicht, dass wir bis zum letzten Atemzug arbeiten wie die Brunnenputzer. Gott will nur das eine, dass wir das tun, was er will. Und dabei wird er uns nicht überfordern. Nie. Zeiteinteilung hat wesentlich mit meiner Zielsetzung zu tun. Und deshalb ist Zeiteinteilung eine geistliche Herausforderung und nicht ein Problem der vielen Arbeit. Zeiteinteilung hat etwas mit dem zu tun, dass ich weiß, was ist mein Grundauftrag. Hans Bürgi hat einmal gesagt, wenn ein Christ sagt, er habe keine Zeit, so ist das ein Sündenbekenntnis. Denn Gott gibt Zeit für alles, was er getan haben will. Sagt das noch einmal. Wenn ein Christ sagt, er habe keine Zeit, So ist das ein Sündenbekenntnis, denn Gott gibt Zeit für alles, was er getan haben will. Probieren Sie es mal umgekehrt, wenn eine Anfrage an Sie kommt, könnten Sie dieses oder jenes machen, dass Sie da nicht antworten, ich habe dafür keine Zeit, sondern dass Sie sagen, das gehört nicht zu meinem Auftrag. Das ist schon ganz was anderes. Und da müssen Sie mal drüber nachdenken, ja, was ist denn mein Auftrag? Die Frage ist, stimmt mein Leben mit dem überein, was Gott von mir haben will? Und das ist jetzt ja die große Frage, die Gretchenfrage, sage ich mal. Ja, woher weiß ich denn, was Gott von mir haben möchte? Was ist denn dieser Grundauftrag für mich? Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Der zweite Hauptgedanke heißt, der Dienst am Nächsten gehört für Jesus zum Wichtigsten. Und das wird, wenn wir den Text aus der Bibel, aus Johannes 13, weiterlesen, ja deutlich. Ich lese uns die Verse 14 bis 17 aus Johannes 13. Oder Vers 12 da weiter. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht höher als sein Herr und der Apostel nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr darüber philosophiert. Nein, Jesus hat gesagt, selig seid ihr, wenn ihr dies wisst und es auch tut. Das ist der Punkt. Wissen allein nützt keinem etwas. Es geht ums Umsetzen. Ihr Lieben hier in Kandern, Jesus macht in diesem Text deutlich, dass Diakonie, also der Dienst am Nächsten, zum Wichtigsten in meinem Leben gehört. Dass eben dieser Dienst am Nächsten, dass Diakonie nicht nur ein Anhängsel ist, etwas Nebensächliches. Jesus macht mit seinem ganzen Leben deutlich, dass der Dienst am Nächsten mehr ist, als man nur so etwas mal zu tun hat, weil es ja vielleicht zum guten Ton eines Menschen dazugehört. Jesus macht deutlich, dass Diakonie mehr ist als eine Randverzierung in meinem Leben, was ich auch mal tun könnte, wenn vielleicht noch etwas Zeit dafür ist. Diakonie hat auch nichts mit Lust und Laune zu tun, je nachdem, wie ich gerade aufgelegt oder in Stimmung bin. Liebe Leute, wenn wir so über den Dienst am Nächsten denken, dann sind wir schief gewickelt, sage ich mal. Für Jesus, und das macht dieser Text hier sehr deutlich, steht der Dienst am Nächsten an oberster Stelle in der Nachfolge. Und nicht eben dann, wenn es mir vielleicht noch irgendwie irgendwo ins Konzept passt. Wo wir die Diakonie vom Evangelium trennen, da besteht die Gefahr, dass das Evangelium nur noch eine Denksache, eine trockene Materie wird. Nein, das Evangelium muss Hände und Füße bekommen. Sonst haben wir Jesus total missverstanden. Nicht umsonst sprach William Booth, der Gründer der Heilsarmee, von diesen 3 S. Suppe, Seife, Seelenheil. Alles 3 Dinge, die der Mensch braucht. Grundbedürfnis. Und der verstorbene Theologe Rudolf Bäumer sagte zu seinen Studenten, gesunde biblische Lehre kann nicht nur doziert werden, sondern sie muss vorgelebt werden, um bleibende Frucht zu tragen. Gesunde biblische Lehre kann nicht nur doziert werden, sondern sie muss vorgelebt werden, um bleibende Frucht zu tragen. Und noch ein Zitat von John Tissen antwortete auf die Frage der besten Bibelübersetzung. Die beste Bibelübersetzung verdanke ich meiner Mutter. Sie übersetzte die Bibel ins tägliche Leben. Sie lebte aus, was sie sagte und glaubte. In der Tat, das ist die beste Bibelübersetzung, wo das auch gelebt wird, was gesagt wird. Und schreibt nicht Paulus im Korintherbrief, ihr seid die Bibel, die gelesen wird von den Menschen, ihr seid ein Brief Christi, der von den Menschen gelesen wird. Unser Leben ist oftmals die einzigste Bibel, die die Menschen lesen. Ich weiß, es ist herausfordernd, wenn einem auf die Finger geschaut wird, ob sich das, was man sagt, auch im Alltag verhält. Wie Sie wissen, wir haben 4 Pflegekinder, die mit dem Glauben nichts zu tun haben, die einfach hineinkommen in die Familie und die testen das sehr genau, wie sich das verhält. Es ist eine Herausforderung. Aber man darf die Erfahrung machen, dass dann auch Fragen gestellt werden, wenn Glaube nicht nur Theorie ist. Evangelium und Dasein für den Nächsten, das gehört untrennbar zusammen. Und Jesu Leben bestand aus nichts anderem, als aus Liebe für den Nächsten da zu sein, ihm eine Hilfe zu sein. Oder ich sag mal, dass er sich weiterentwickeln kann, dass er zur Entfaltung kommt. Und das ist das, was unser Dienst ist, am Nächsten, dem Nächsten zu helfen, dass er zur Entfaltung kommt, dass er zu seiner Lebensbestimmung findet, dass er sich gesund neben mir entwickelt und ich nicht ihn klein halte, sondern ihn fördere. Darum geht's im Dienen am Nächsten. Mit dem Nächsten, da meine ich, angefangen meine Frau, wie gehe ich mit ihr um, welche Worte habe ich sie, bauen sie diese Worte auf oder lasse ich sie eher das andere spüren. Oder meine Kinder, wenn sie zurückkommen aus der Schule, genervt sind, die Hausaufgaben nicht klappen, eine schlechte Arbeit geschrieben, welche Worte habe ich für sie, was erleben sie bei mir? Baue ich sie auf, lasse ich sie spüren, dass sie trotzdem wertvoll sind? Meine Glaubensgeschwister in der Gemeinde, wie gehe ich mit ihnen um, wie begegne ich ihnen draußen auf dem Parkplatz, wenn ich reinlaufe? Ich habe mich gefreut heute Morgen, da kam ein Mann mit mir, gerade auf dem Parkplatz oder in die Einfahrt. Da kam er zu mir her, hat den Handschuh ausgezogen, hat mir die Hand gereicht. Ich grüße Sie herzlich, freue mich, dass Sie da sind. Das ist was Wertvolles, wenn man beachtet wird. Aber beachten wir auch andere. Die Hilfe für den Nächsten da zu sein, da gibt es Aufgaben in der Gemeinde. Da habe ich Nachbarn, da habe ich Kranke, alte Menschen, Jesus, er hatte Zeit für den Einzelnen. Und er übersah auch den Einzelnen nicht in der Masse. Jesus war sich nie selbst der Nächste. Und gerade dieser Text macht deutlich, er war sich für nichts, aber auch für wirklich für nichts Geringes zu schade. Er tat diesen niedrigsten Dienst und er sagt, ja, er gebietet sogar, er macht es geradezu zur Pflicht, einander zu dienen. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Und Jesus stuft diesen Dienst am Nächsten ganz hoch ein. Aus Matthäus 25, da wissen wir, beim großen Weltgericht, dass Jesus ja sagt, was ihr einem diesen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Und was Jesus dort nennt, was diese Menschen getan haben, sind ja im Grunde genommen ganz einfache Dinge. Dinge, die zum Grundbedürfnis des Menschen gehören. Jesus spricht da in Matthäus 25 nicht von großartigen Aktionen, die die Menschen auf die Beine gestellt haben, sondern von den ganz einfachen alltäglichen Dingen. Er spricht von Kleidung, von Essen, von Besuchen, von ein offenes Ohr haben, von Hand anlegen, da wo es nötig ist. Einfach da, wo es mir vor die Füße kommt. Übrigens, diese Dinge gehörten bei diesen Menschen, Matthäus 25, gehörten bei diesen Menschen, von denen Jesus dort spricht, zum ganz Natürlichen. Für sie war das nichts Besonderes. Sie merkten das nicht einmal, wo sie dem anderen gedient haben. So verinnerlicht war das. Diese Art zu leben war für sie völlig normal und nicht mit einer groß angelegten Aktion verbunden. Dieser Lebensstil, sage ich mal, dieses Dienen am Nächsten, da war ihnen in Fleisch und Blut übergegangen. Ja, Diakonie ist, ja soll ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens sein, gehört zum Grundauftrag. Der Dienst am Nächsten oder im Dienen am Nächsten, da wird meine Beziehung zu Jesus deutlich. Weil Jesus dienen heißt, für den Nächsten da zu sein. Und Jesus spricht auch nicht davon, dass dieser Dienst nur ein paar wenigen zusteht, sondern davon, dass dieser Dienst jeden angeht, der ihm nachfolgt. Dienen geht alle an, nicht nur ein paar Auserwählten oder den Diakonen in der Gemeinde. Jesus sagt, so sollt ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Und damit sind wir aufgefordert, einander zu dienen, einander zur Entfaltung zu helfen. Wenn wir dann in die neutestamentlichen Briefen reinschauen, dann stellen wir fest, dass Paulus immer wieder auch von diesem gegenseitigen Dienen spricht, füreinander Dasein. 95 Mal gebraucht er das Verb Diakonein. Und somit können wir sagen, das Lebensprinzip oder das Lebensziel für einen Christen besteht darin, ich sage es noch einmal, anderen zu dienen und sich selbst dienen zu lassen. Und wenn das Lebensmotto eines Christen ist, dann müssen wir uns ja auch die Frage gefallen lassen, wann und wo bin ich diakonisch tätig? Wem dient das, wofür ich lebe? Stellen Sie sich mal diese Frage, vielleicht nehmen Sie nur diese Frage mit, wem dient das, wofür ich lebe? Liebe Geschwister, den Nächsten dienen heißt nicht, leider hat es mir nicht zu mehr gereicht, außer Saal putzen, Kinder erziehen, mit den Kindern spielen, Kinder hüten, WC putzen, Geschirr spülen, Pflegebedürftige besuchen oder sie vielleicht mal mit dem Rollstuhl mit ihnen Spaziergang machen. Sorry, zu mehr hat es mir nicht gereicht. Ich habe halt leider kein Abitur und konnte nicht studieren. Für Jesus ist der diakonische Dienst höchster Adel. Für ihn gibt es nichts Besseres, als dem Nächsten zu dienen. Denn dem Nächsten dienen heißt Gott dienen. Und wenn ich diesen Dienst praktiziere, dann sagt Jesus, dann bist du ganz nah bei mir. Dann befindest du dich ganz in meinen Fußtapfen. Und das ist es doch, was wir wollen. Ganz nah bei Jesus sein. In seinen Fußtapfen zu sein. Mit seinem Dienst zeigt er den Jüngern, was Dienen bedeutet. Eben keine Arbeit im Rampenlicht, wo ich groß herauskomme, sondern gegenseitiges Dienen an der Stelle, vielleicht gerade da, wo es keinem auffällt. Aber seien Sie gewiss, Jesus, ihm fällt's auf. Er übersieht diese kleinen Dienste nicht. Und für Jesus ist klar, der Dienst am Nächsten gehört zum Wichtigsten im Leben eines Christen. Der Dienst am Nächsten ist für Jesus genauso wichtig wie das tägliche Brot. Und er, der Herr aller Herren, der Schöpfer des Himmels und der Erde, er war sich für diesen geringen Dienst nicht zu schade, zu vornehm. Er reihte sich da ein in die unterste Dienstklasse. Wollen wir unser Leben in diesen selbstlosen Dienst für Jesus stellen? Wenn ihm dieser Dienst ja so wichtig war, sollte mir dann das Dienen am Nächsten unwichtig sein oder zur Nebensächlichkeit meines Lebens werden? Er sagt doch, ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Handelt immer so, geht mit der Einstellung durch den Alltag, wem und wie kann ich jetzt heute dienen? Dienen, das ist der Grundauftrag für mein Leben. Und ich komme noch kurz zum dritten Punkt. Judas war nicht ausgeschlossen. Ist uns aufgefallen, dass Jesus auch dem Judas die Füße wäscht? Dem die Füße wäscht, der ihn ein paar Stunden später mit Füßen tritt? Jesus wollte und will bis heute niemanden von seiner Liebe ausschließen. Bis zum Schluss seines Lebens nicht möchte er irgendjemand ausschließen. Auch in den letzten Stunden war die Liebe zu den Verlorenen ungebrochen. Auch zu einem Judas. Auch zu dem, der ihn nachher verrät durch den Judaskuss. Und Jesus möchte dir auch seine Liebe zukommen lassen. Wir sind ja auch irgendwo, irgendwann, irgendwie auch ein Judas. Das holt uns immer wieder ein, ob wir wollen oder nicht. Verraten wir ihn? Verkaufen wir Jesus? Stellen uns nicht zu ihm? Sind wir uns lieber selber wichtig? oder die ethischen Werte schieben wir dann vielleicht eher auf die Seite, als die, die von Jesus hochzuhalten. Und deshalb gilt die Liebe Jesu auch dir. Sie hat einem Judas gegolten, er hat einem Judas die Füße gewaschen und Jesus wäscht sie dir und mir auch, auch wenn wir ihn verraten. Und die andere Frage ist, vielleicht hast du einen Judas in deinem Leben. Wie gehst du mit dem Judas in deinem Leben um? Ich formuliere es mal so. Was lässt du ihn spüren? Lässt du ihn Ablehnung spüren? Kälte? Wie gehst du mit einem Judas in deinem Leben um? Mit der Person, die dir das Leben vielleicht schwer macht. Mit der Person, die dich spüren lässt, eigentlich bist du nicht so meine Kragenweite. Vielleicht ist das dein Schwiegersohn, deine Schwiegertochter, vielleicht dein eigenes Kind, vielleicht der Arbeitskollege, vielleicht der Nachbar, der den Baum nicht kürzt oder schneidet und du Schatten hast in deinem Garten, was weiß ich. Vielleicht der Nachbar mit dem Auto, der sein Auto immer so parkt, dass du Mühe hast, aus der Einfahrt rauszukommen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Vielleicht ist es der Lehrling an deinem Arbeitsplatz, der mehr weiß wie du. Soll es ja geben. Wie gehst du mit dem Judas um? Und ich bin davon überzeugt, dass wir irgendwo unseren Judas im Leben haben. Jesus hat ihm die Füße gewaschen, hat nicht zu ihm gesagt, du kannst mal gehen. Wenn wir dem Judas die Füße waschen wollen, dann merken wir, wie es wichtig ist, dass wir uns selbst die Füße waschen lassen von Jesus. Wer Jesus dienen will, muss sich zuallererst sich selbst von Jesus dienen lassen. Sonst wird das nichts. Wenn wir meinen, wir schaffen das mit unserer eigenen Kraft, dann wird das nichts. Unsere Kraft zum Dienen, gerade dem Judas in unserem Leben, aber nicht nur dem Judas, sondern generell unsere Kraft zum Dienen, erwächst ganz allein aus dem Dienst, den Jesus an uns tut und wir uns auch von ihm gefallen lassen müssen. Wer meint, es geht auch ohne, wird früher oder später Schiffbruch erleiden. Wir werden es nicht schaffen, den Nächsten zu dienen. Wir müssen uns immer wieder von Jesus dienen lassen und sagen lassen, wer wir sind und was Jesus für uns getan hat. Uns an Jesu Herz schmiegen, sage ich mal. Und wer meint, er kann auf diesen Dienst verzichten, der wird Schiffbruch erleiden. Viele von uns sind vielleicht schon mal geflogen in einem Flugzeug. Und bevor das Flugzeug startet, da gibt es ja noch so eine Einweisung, was zu tun ist, wenn irgendwelche Dinge passieren. Wenn der Druck ausfällt, dann fällt ja so eine Maske runter. Heißt dann. Und was wird einem dann gesagt? Was ist dann zu tun? Wo sind die Experten? Genau. Ziehen Sie sich zuerst die Maske an und dann helfen Sie dem Nachbarn. Und das ist mir zu einem Bild geworden. Wenn ich dem Nachbarn helfen will, dann muss ich mir zuerst selber helfen lassen. Sprich, mir von Jesus dienen lassen. Und wenn ich mir die Zeit nicht mehr dafür nehme, mir von Jesus dienen zu lassen, dann werde ich auch keine Zeit haben, dem Nächsten zu dienen. So ist das. Das merke ich tagtäglich in meinem Leben. Deshalb ist es so wichtig, dass ich mir selbst dienen lasse, sprich die Maske aufziehe, um das Bild nochmal aufzugreifen oder das Beispiel, und dann diesen frischen Sauerstoff einzuatmen, damit ich dann auch meinem Nachbarn helfen kann, ihm zur Entfaltung helfen kann. Darum geht's. Und wenn ich das nicht mehr mache, dann geht mir das Feuer aus, die Leidenschaft. Dann werden wir den Judas um uns herum auch nicht mehr lieben können. Und dabei sind wir ja eingeladen, dem Judas um uns herum die Liebe von Jesus zu bringen. Denn wer soll sie in den Dreck bringen, wenn wir nicht? Und es wird nur dort gelingen, wo wir uns täglich von Jesus selbst lieben lassen. Wir sind von der Frage ausgegangen, was würden Sie jetzt heute tun, wenn Sie wüssten, dass Sie nur noch einen Tag zu leben hätten? Bei Jesus haben wir gesehen, er hat Füße gewaschen. Er hat diesen Dienst am Nächsten getan. Und das ist das Beste, was wir tun können, solange wir leben, den Nächsten zu dienen. Denn wir wissen ja nicht, wie lange wir noch leben. Ob es noch 20 Stunden sind, kann keiner von uns sagen. Aber es ist was Herrliches, in der Spur Jesu zu bleiben, dem Nächsten zu helfen, dass er sich entfalten kann. Und dafür möchte ich Gottes Segen auch für Sie erbitten. Lasst uns beten. Lieber Jesus, danke, dass du derjenige bist, der uns unermüdlich dient. Dass du uns hilfst, dass unser Leben gelingt, dass unser Leben zur Entfaltung kommt, dass unser Leben nicht aus Hetze besteht, sondern aus dieser Gelassenheit. Und danach sehnen wir uns alle. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, das Wichtige vom Dringlichen zu unterscheiden. Und dass du uns hilfst, dass wir spüren, was ist unser Auftrag. Wir sind nicht für alles zuständig und für jedermann. Aber da, lieber Herr, wo du uns gebrauchen willst, dass wir dazu bereit sind, auch geringe Dienste zu tun, geringe Dienste in unseren Augen. Und ich bete, Herr Jesus, auch für den Judas in unserem Leben, dass wir ihn lieb haben. Dass wir ihm deine Liebe bringen, ihn spüren lassen, dass auch er ein wertvoller Mensch ist und wir ihn nicht so achtlos liegen lassen. Lieber Herr, das wird uns nur gelingen, wenn wir uns immer wieder neu von dir dienen lassen. Ich bete darum, dass wir nicht nur großartig von Liebe reden, vom einander helfen und all die Dinge, sondern dass wir Menschen sind, die das auch praktizieren. Dass gerade mein Gegenüber das spürt, dass ich dein geliebtes Kind bin. Danke, Herr Jesus, dass du uns die Kraft dazu gibst. Hilf uns, dass wir immer wieder diesen frischen Atem, dieses frische Evangelium einatmen von dir her, so wie in diesem Bild mit der Maske, damit wir auch die Kraft haben, eben den Nächsten zu lieben, ihm zu helfen, dass es ihm gut geht. Danke, dass du uns dabei helfen willst und ich möchte dich bitten, dass du hier die Gemeinde segnest, die Ältesten, die Gemeindeleitung, dass sie die Gemeinde so weiten können, wie du es haben willst, was die Gemeinde braucht. In Jesu Namen. Amen.